Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Wenn Sie kürzlich versucht haben sollten, jemanden zu finden, der Ihnen eine klimafreundliche Wärmepumpe einbaut oder das Dach neu eindeckt, dann dürften Sie das Problem kennen, man findet keine Handwerker, Termin möglich ab 2024 oder so. Ja, und nicht nur im Handwerk sind die Fachkräfte Mangelware, sie fehlen in der IT, in den Startups und natürlich, das wissen Sie alle, in der Pflegebranche. Allein im letzten Quartal 2021 gab es in Deutschland 1,7 Millionen offene Stellen. Und das Problem dürfte sich noch weiter verschärfen. Mehr als 2 Millionen Männer und Frauen verabschieden sich aus Berufen, in denen schon eh sehr viele Leute fehlen, eben in der Pflege oder auch in der Logistikbranche. Was also tun gegen den massiven Fachkräftemangel? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren und zwar gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. In welchen Bereichen ist der Mangel besonders groß? Wie kann Ausbildung attraktiver werden? Und welche Rolle könnte Zuwanderung spielen? Welche Rolle auch die Menschen aus der Ukraine? Das alles bis 3 hier bei Campus und Karriere. Dass nun Hunderttausende hochqualifizierte Ukrainer, Ukrainerinnen vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind und tagtäglich auch mehr kommen, das dürfte bei allem Leid, auch allen Problemen etwa bei der Unterbringung, zumindest für die Wirtschaft auch Positives haben, denn sie könnten freie Stellen besetzen. Der Fachkräftebedarf ist allerdings so massiv, dass allein die geflohenen Ukrainer keine Lösung sein dürften. Wie also lässt sich das Fachkräfteproblem in Deutschland lösen oder zumindest abmildern? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, unter anderem mit Franz Xaver Peter Anderl. Er ist Präsident des Bayerischen Handwerkstages. Ich grüße Sie.
Grüße Gott, Herr Götzke.
Peter Anderl, neben Ihrem Amt sind Sie auch Bauunternehmer. Wenn ich jetzt bei Ihnen zum Beispiel eine energetische Fassadensanierung in Auftrag geben würde, wie lange müsste ich da warten, bis Sie kommen könnten?
Also nach meinem momentanen Auftragsbestand müssten Sie bis Herbst warten und dann macht es wenig Sinn, weil wir dann in die kalte Jahreszeit kommen. Mhm. Also im Endeffekt könnte ich es Ihnen im nächsten Jahr wieder machen.
Na, immerhin. Sieht es bei den anderen Bauunternehmern in Bayern ähnlich aus? Auftragsbücher voll und nicht genügend Arbeitskräfte?
Ja, die meisten haben volle Auftragsbücher für die nächsten 12 bis 14 Wochen. Und es gibt ein zweites Problem, dass eben viele Materialien eben die Lieferketten gestört sind und deshalb auch Baustellen nicht begonnen werden können. Also es sind zwei Gründe, warum eventuell solche Maßnahmen nicht zeitnah erfolgen können.
In welchen Bereichen im Handwerk sieht es besonders düster aus, was die Fachkräfte angeht?
Das ist unterschiedlich je nach Gewerk. In den Bau- und Ausbauberufen ist es eklatant. Trotzdem im Bauhauptgewerbe die Leerstellenzahlen im letzten Jahr etwas ins Positive gegangen sind. Aber bei Heizung, Sanitär und Elektro und etlichen Metallberufen ist der Mangel sehr groß. Bei Lebensmittelhandwerken ist vor allem der Verkäuferbereich, aber auch in der Backstube oder in der Wurstküche sind die Stellen viele nicht besetzt und es müssen viele Metzger oder Bäcker Filialen schließen oder auch geben ihr Geschäft ganz auf, weil sie nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden.
Ich möchte einen weiteren Gesprächspartner mit in unsere Runde nehmen. Dirk Werner, Leiter Kompetenzfeld Fachkräfte am Wirtschaftsnahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ich grüße Sie.
Schönen Tag, Herr Götzke.
Herr Werner, Sie haben kürzlich eine Studie gemacht, untersucht, wie sich die Fachkräftesituation in naher Zukunft darstellen könnte. Da sieht es auch nicht besser aus, oder?
Ja, was auf uns zukommt, ist, dass jetzt die sogenannten Babyboomer nach und nach in Rente gehen. Das werden in den nächsten Jahren bis 2030 7 Millionen sein. Und 2 Millionen von denen sind in Engpassberufen tätig, also in Berufen, wo wir heute schon Fachkräftemangel haben. Und Herr Peter Anderl hat das ja schon geschildert, dass es viele Bereiche im Handwerk betrifft. Es betrifft den Bereich Pflege, wo wir dringend Nachwuchs brauchen, den Bereich IT, aber auch Metall- und Elektroberufe, beispielsweise in der Mechatronik. Von daher wird sich die Situation, wenn wir nicht gegensteuern, nicht von alleine verbessern.
Sehen Sie, dass dort schon ein wenig gegengesteuert wird?
Ja, wir können das auf jeden Fall am Ausbildungsmarkt in Deutschland beobachten. Herr Peter Anderl hat das für die Bauwirtschaft schon geschildert. Wir haben uns mal die Zeitreihe seit 2013 angeguckt und stellen fest, dass Engpassberufe, also Berufe mit Fachkräftemangel, gegen den Trend stark zugelegt haben. Da haben wir einen Plus von 15% bei den Neuverträgen, also von neuen Ausbildungsverträgen, während in den Berufen ohne Fachkräfteengpässe wir einen Rückgang von 15% haben. Das heißt, Unternehmen steuern da schon massiv gegen, aber es fällt in vielen Bereichen doch relativ schwer, junge Menschen für diese Zukunftsberufe zu begeistern, weil das Berufswahlverhalten doch relativ traditionell noch leider abläuft.
Was heißt das?
Ja, dass viele Berufe gar nicht bekannt sind oder auch nicht bekannt ist, wie anspruchsvoll, wie technisch innovativ, wie attraktiv sie sind, wie gut die Karriereaussichten sind, weil viele junge Menschen kennen halt nur eine überschaubare Anzahl von Berufen und wir müssten da deutlich mehr in die Berufsorientierung investieren. Und das große Problem, was wir in den letzten 2 Jahren hatten, war die Corona-Pandemie, dass ganz viele Praktika gar nicht stattgefunden haben. Also die praktischen Einblicke in Unternehmen, zu sehen, wie läuft das da, was mache ich da so den ganzen Tag in der Ausbildung, die sind halt weggefallen und die fehlen uns massiv, um junge Menschen für die Berufsausbildung zu begeistern.
Auf die Ausbildung will ich später nochmal en Detail eingehen, aber jetzt nochmal eine weitere Gesprächspartnerin mit in unsere Runde nehmen. Evelyn Räder, sie leitet die Abteilung Arbeitsmarkt beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich grüße Sie. Frau Räder, sind Sie da? Das scheint nicht der Fall zu sein. Oder ich frage noch einmal, Frau Räder, da scheint die Leitung zusammengebrochen zu sein. Wir haben aber noch einen vierten Gast in unserer Runde. Hakan Demir ist seit September für die SPD im Bundestag und dort Jugend- und Integrationspolitiker. Hallo, Herr Demir.
Hallo, grüß Sie.
Herr Demir, das Fachkräfteproblem, das fällt ja nicht vom Himmel. Wer hat verschlafen? Wirtschaft oder Politik oder beide?
Das ist eine schwierige Frage. Wichtig ist, dass wir jetzt zumindest gehandelt haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das es seit dem 1. März 2020 gibt, um zu schauen, was wir jenseits der Hebung des inländischen Potenzials noch machen können, und zwar die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Leider haben wir natürlich auch jetzt gesehen, dass die Corona-Pandemie nicht so zuträglich war, dass viele Menschen gekommen sind. Aber das Gesetz ist auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage, um Menschen nach Deutschland zu bringen, die dann hier entsprechend auch den Fachkräftemangel minimieren können.
Gehen wir auch noch mal en Detail drauf ein. Ich höre gerade, dass Frau Räder nun wieder in der Leitung ist. Hallo, Frau Räder.
Ich grüße Sie, Herr Götzke.
Auch an Sie die Frage, wer hat verschlafen, die Wirtschaft, die Politik oder beide?
Das ist, glaube ich, eine Frage, die nicht so ganz einfach zu lösen ist oder zu beantworten ist. Natürlich, wir hatten ja das Thema Ausbildung. Ich glaube, es ist nicht nur eine Folge der Corona-Pandemie, dass es dort rückläufige Ausbildungsverträge gab. Da ist die Wirtschaft wirklich aufgefordert, mehr zu machen. Eine Berufsorientierung wird seit einigen Jahren sehr, sehr viel an den Schulen gemacht. Aber ich muss auch sagen, bei der Berufswahl spielen immer zwei Gesichtspunkte bei den jungen Menschen eine Rolle, die im Übrigen auch oft sehr gut informiert sind über die Berufe. Einerseits das Interesse an der Tätigkeit, andererseits aber auch die Arbeitsbedingungen. In einer Situation, in der junge Menschen bei der Berufswahl oder auch als Bewerberinnen und Bewerber bei den Stellenangeboten eine etwas größere Auswahl haben, werden sich die meisten sicher nicht für Branchen und Berufe mit schlechter Entlohnung, Dauerstress und überlangen, kaum planbaren Arbeitszeiten entscheiden. Die junge Generation legt da Wert auf eine größere, auf eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Das ist das eine. Das andere ist der Aspekt insgesamt Qualifizierung. Es gibt Unternehmen, die sehr gute Qualifizierungsprogramme aufgelegt haben, auch, im Übrigen auch für ihre eigenen Beschäftigten, die sie ja auch im Strukturwandel mitnehmen müssen und dort die Qualifizierungsbedarfe sehr gut abdecken. Und viele Unternehmen bemühen sich auch zunehmend um Qualifizierung. Es gibt aber auch immer noch ganz viel Defizite dabei. was auch bedeutet, dass man auch einen großen Teil der Menschen, die jetzt bereits in Lohn und Brot sind und die Fachkräfte der Zukunft sein könnten, weil sie jetzt schon Fachkräfte sind, aber im Strukturwandel sich eben verändern müssen, nicht ausreichend mitnimmt. Hier bietet der Koalitionsvertrag vielversprechende Ansatzpunkte in Form einer Bildungsfreistellung. Das ist erstmal wichtig, dass auch die Zeit ist, sich zu qualifizieren, auch längerfristig, bedarfsgerecht, aber dass die Menschen auch zum Beispiel durch ein Weiterbildungsgeld abgesichert sind in der Zeit. Also ich glaube, da sind noch einige Themenfelder sehr bedürfen der intensiven Bearbeitung, damit man dort auch zu einer besseren Situation kommt, was den Fachkräftemangel betrifft, der im Übrigen ja auch nicht flächendeckend besteht, sondern bestimmte Branchen und Berufe betrifft und auch zum Teil einfach, da muss man auch genauer hinschauen, ist es wirklich ein Fachkräftemangel oder ist es einfach eine Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenfreundliche Arbeitsmarktsituation, dass eben man einer bestimmten Qualifikation auch mehr auswählen kann. Ein dritter Punkt, wenn ich das noch sagen darf, man muss sich auch einfach mehr damit beschäftigen, auch Menschen, die schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt haben, wie Ältere, wie Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderungen, die durchaus aber auch qualifiziert sind oder sich qualifizieren können, mit einer gewissen Unterstützung, also diesen Aufwand auch zu betreiben, wenn man das ernst meint, dass man wirklich Fachkräfte sucht, also von dieser Mentalität runterkommen, dass man die Menschen handverlesen bekommt, sondern dann auch wirklich sich mehr um Qualifizierung und Förderung dann auch bemüht.
Herr Peter Andal, muss sich die Wirtschaft, auch das Handwerk da vielleicht auch um Ältere bemühen, um Leute, die man vorher nicht so im Blick hatte?
Ja, natürlich. Das tun wir aber seit Jahren oder Jahrzehnten. Gerade im Handwerk, glaube ich, ist der Bereich, der am meisten integriert. Wir kümmern uns um Jugendliche, die eigentlich kaum ausbildungsfähig sind, sprich die aus der Schule schon so hohe Defizite mitbringen, dass sie von uns mit wesentlich mehr Betreuung bis zum Ausbildungsabschluss gebracht werden. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, wenn Frau Räder gesagt hat, wir wegen Behinderten. Wir haben ja viele Mitarbeiter, die während ihrer Arbeitszeit auch durch Erkrankungen wie Krebs oder Schlaganfall Prozente haben, die im Handwerk verbleiben und wir deren Wissen und auch Fähigkeiten weiter nutzen. Ich glaube, da gibt es sehr viele Betriebe, die hier beispielgebende Arbeit praktisch leisten über die Jahre. Wir haben auch seit über 10 Jahren ja eine Image-Kampagne im Handwerk, die unter dem Slogan "Die Wirtschaftskraft von nebenan läuft", wo wir den jungen Leuten klar machen, welche Chancen und Möglichkeiten sie gerade im Handwerk haben. Wir haben dort über 130 Ausbildungsberufe, die meistens oder wo die wenigsten wirklich bekannt sind. Wir versuchen mit Berufsorientierung, mit Messen, mit berufsbegleitenden Maßnahmen den jungen Leuten klarzumachen oder schmackhaft zu machen, ins Handwerk zu gehen. Aber ich glaube, dass ein ganz entscheidender Punkt einfach ist, dass wir an die Eltern herankommen müssen. Denn in der Berufsentscheidung spielen die Eltern oder teilweise auch die Großeltern eine sehr große Rolle. Und da ist halt nach wie vor der Slogan, wenn du studiert hast, dann wirst du später gut verdienen, dann kannst du dir dein Leben aufbauen. Und dem, glaube ich, ist mitnichten so. Wir müssen den Eltern klar machen, welches Potenzial im Handwerk liegt und welche Erfüllung auch ein handwerklicher Beruf wie ihre Nachkommen gibt und welche Verdienstchancen sie auch in diesem Bereich einfach haben. Und von daher glaube ich, dass da viel mehr Information einfach noch notwendig ist, um den Leuten das klarzumachen. Wir wissen die Zahlen von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dass dort von den Studienanfängern zum Beispiel 30% abgehen ohne irgendeinen Abschluss. Und die werden bei uns im Handwerk sehr gut aufgehoben, denn wenn sie die Lehre beginnen, verdienen sie ihr erstes Geld, sie erwerben die ersten Rentenpunkte und können, wenn sie nach 3 Jahren oder auch, wenn man die verkürzte Lehre macht, nach 2,5 Jahren fertig sind, haben sie einen abgeschlossenen Beruf, können dann die Weiterbildungsmaßnahmen machen bis zum Meister und dann auch noch studieren, wenn sie das überhaupt noch wollen. Und können aber während dieser Zeit, wenn sie dann studieren sollten, in ihrem Beruf nach wie vor tätig sein, können Kontakte zu den Unternehmen knüpfen und können wesentlich besser einsteigen, als wenn ein Student irgendwo dann bei einem Betrieb anfängt.
Herr Demi, haben wir zu viele Studenten, Studierende und zu wenig Azubis? Herr Demi? Herr Demi, sind Sie da? Dann stelle ich die Frage mal Herrn Werner mit der Hoffnung, dass er noch in der Leitung ist. Haben wir zu viele Studenten und zu wenig Azubis?
Ich bin noch da.
Ja, wunderbar.
Ich würde diesen Gegensatz nicht unbedingt gern so aufmachen, weil wir haben ja eine Freiheit der Berufswahl und junge Menschen sollen sich dahin orientieren, wo ihre Interessen und Neigungen liegen. Was wir aber schon gemacht haben, wir haben in Deutschland 15 Jahre massiv für das Studium geworben und haben es geschafft, die Studienanfängerzahlen zu verdoppeln in dieser Zeit. Das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Das ist sicher ein großer Erfolg. Wir haben aber ein bisschen vergessen, dass wir auch ein duales Ausbildungssystem haben, was hochwertig ist, was tolle Karriereperspektiven auch schafft über Meister und Techniker, die bei jungen Leuten bei der Berufswahl gar nicht so auf dem Schirm sind. Also Bachelor und Master ist für die meisten klar, da mache ich meinen Weg, da habe ich eine Chance mehr im Durchschnitt. Wir haben aber auch selber eine Studie dazu gemacht, dass ein Drittel der Meister und Techniker mehr verdient als der durchschnittliche Akademiker. Also es kommt viel mehr auf das Berufsfeld an und weniger auf A oder B bei der Bildungsentscheidung. Deswegen müssten wir eigentlich mehr noch interessenneutral für die Potenziale einer dualen Ausbildung und der Weiterbildung, der Fortbildung später werben. Und da hat Herr Peter Andl auch schon auf die Eltern hingewiesen, auf das Thema Studienabbrecher. Also da haben wir sicher noch Potenziale. Wo ich weniger Potenziale sehe, zum Thema Ältere. Also wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht, was die Beschäftigung von Älteren in Deutschland angeht. In den letzten 20 Jahren ist die Erwerbstätigenquote fast um 100% gestiegen. Also wir sind in Europa in der Spitzengruppe. Es gibt noch Schweden, die liegen noch besser als wir. Also ein bisschen Luft nach oben ist da schon. Aber die größten Potenziale, die ich sehe zur Fachkräftesicherung, das sind die An- und Ungelernten. Das sind die jungen Menschen, die ohne Berufsabschluss bleiben. Da müssen wir noch mehr investieren, da müssen wir noch genauer reinschauen. Wir haben so über den Daumen 15% eines Jahrgangs, die Schulen verlassen, häufig ohne Schulabschluss. Und die es dann nicht schaffen, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Und da müssen wir noch intensiver ran und noch mehr investieren in diese Gruppe.
Wie genau? Also was könnte da und wer muss da ran und was müsste da genau passieren?
Ja, wir haben ja unglaublich viele Förderangebote und auch wirklich gute Programme, das muss man sagen. Also es liegt nicht daran, dass uns da noch ein Programm mehr fehlt. Was wir, glaube ich, am meisten benötigen würden, wäre so eine Art Partnerschaft. Also eine Begleitung der jungen Menschen von der Schule über Förderangebote, die sie zum Teil ja wirklich brauchen, bis in die Ausbildung und dann bis zum Ausbildungserfolg. Wir verlieren die häufig an den Wechselstellen, also am Übergang von einer Fördermaßnahme in die Ausbildung oder in die nächste. Und da wäre so eine Art Patenprogramm, Partnerschaft, wo jemand wirklich kontinuierlich Ansprechpartner ist, wo auch ein Vertrauensverhältnis entstehen kann. Das wäre vielleicht was wir so trägerübergreifend, also zwischen Länderangeboten, zwischen Bundesagentur für Arbeit und privaten Initiativen, was wir vielleicht noch zusätzlich brauchen könnten.
Herr Demir, sind Sie wieder in der Leitung?
Ja, ich bin wieder da.
Wunderbar, ausgezeichnet. Wir haben jetzt gerade nochmal das Problem derjenigen angesprochen, die aus dem Raster fallen. Was sollte die Politik da tun? Also ich lese im Koalitionsvertrag, es soll eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung geben. Sind das eben Maßnahmen, um Leute in berufliche Bildung zu bringen, die ohne Abschluss, also durchs Raster fallen?
Also wir haben bereits Programme, die tatsächlich ausgebaut werden sollten. Wir haben im Koalitionsvertrag zum Beispiel stehen, dass wir die Einstiegsqualifizierung auch nochmal ausbauen wollen. Das ist tatsächlich für die Menschen, die, sagen wir mal, mehr Integrationsleistung benötigen, um tatsächlich dann eine berufliche Ausbildung zu beginnen. Die Einstiegsqualifizierung ist quasi sowas wie ein Praktikum. Und das, wenn man es erfolgreich absolviert, wird das auch dann quasi zur Ausbildungszeit anerkannt. Und wir hören auch von den Unternehmen, dass das eine gute Maßnahme ist, weil die Unternehmen tatsächlich dann auch ausprobieren können, passt es mit der Person oder passt es nicht, und kriegen dann entsprechend auch finanzielle Mittel, um diese erste Phase einfach tatsächlich zu nutzen, um sich kennenzulernen. Und für die Personen, die diese Einstiegsqualifizierung machen, ist das natürlich auch eine gute Gelegenheit, um das Unternehmen kennenzulernen und herauszufinden, was man eigentlich will.
Mhm. Ebenfalls im Koalitionsvertrag steht, dass es eine Ausbildungsgarantie geben soll. Wann wird die umgesetzt?
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Das sollte auf jeden Fall auch kommen, weil wir kennen das ja nach dem Abitur. Wenn man die Hochschulzulassung hat, dann haben wir fast schon eine Garantie, dass man studieren kann, vielleicht nicht an dem Ort, an dem man unbedingt will, aber etwas Ähnliches für Personen, die dann eine Ausbildung machen können, gibt es nicht. Ich habe den Zeitlauf jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall einer unserer Prios im Bereich der Ausbildung, weil das gibt natürlich auch den Jugendlichen eine gewisse Sicherheit, dass sie wissen, wenn sie anfangen, dass sie dann tatsächlich auch übernommen werden können. Und das wäre auf jeden Fall sehr ratsam, wenn wir das schnell durchsetzen würden.
Frau Reda, sind das die richtigen Maßnahmen, diese Einstiegsqualifizierung, Ausbildungsgarantie?
Also das sind mit Sicherheit die richtigen Maßnahmen. Daran anknüpfend finde ich vor allem sehr wichtig, eine Ausbildungsgarantie endlich einzuführen. Es gibt hier ein gutes Vorbild in Österreich. Und es gibt eben Regionen in diesem Land, da gibt es genug Ausbildungsplätze. Es gibt aber auch Regionen, in denen es ganz viele unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gibt. Und es gibt ja schon das Instrument der außerbetrieblichen Ausbildung. Das ist im Prinzip das, was Österreich auch hat, aber sehr, sehr flexibler, als wir das kennen. Also da kann man sich noch einiges abschauen. Und das ist eben doch dann die Garantie am Ende, dass jeder und jede, die einen Ausbildungsplatz sucht, nicht nur einen Ausbildungsplatz bekommt, irgendeinen, sondern auch einen der auch im Grunde den Möglichkeiten der Mobilität entspricht und auch den eigenen Neigungen entspricht. Es ist natürlich so, dass außerbetriebliche Ausbildung oft bedeutet, dass Maßnahmen am Stück eingekauft werden und die Jugendlichen dann dort eingesetzt werden und wollen womöglich diesen Beruf überhaupt nicht lernen. Also da kommt es wirklich sehr stark auch darauf an, wie man das Ganze ausgestaltet. Da sind wir sehr gespannt, was die Koalition dort jetzt erarbeitet. Und da werden wir auch sehr genau drauf schauen. Und weil es auch immer weniger Ausbildungsverträge gibt und viele Unternehmen nicht ausbilden, sind wir auch davon überzeugt, dass es eine Umlagefinanzierung benötigt, um da auch ein bisschen mehr Druck auszuüben. Denn die beste außerbetriebliche Ausbildung ersetzt nicht die betriebliche Ausbildung. Das muss absolute Priorität sein. Und da muss noch sehr, sehr viel mehr getan werden. Da bin ich auch bei diesem Instrument der Einstiegsqualifizierung. Das ist ein gutes Instrument, da kann ich mich dem hier nur anschließen. Und auch während der Ausbildung fördert die Bundesagentur für Arbeit mit der sogenannten ASA Flex jetzt im Augenblick und auch mit gutem Erfolg.
ASA Flex könnte das.
Das ist eben im Grunde, wird da in den Betrieb rein weiter gefördert und also dort angesetzt, wo möglicherweise Lerndefizite sind, werden also die Jugendlichen da weiter begleitet. Das sind alles Fördermaßnahmen. Ich wollte nur noch auf etwas hinweisen. Die Zahl der Lernbehinderungen ist in den letzten 10 Jahren hat die sich praktisch verdoppelt nach den Zahlen, die mir vorliegen. Und das wird durch die Pandemie nicht besser. geworden sein. Und das heißt, es gibt einen erheblichen Förderbedarf. Da muss man sich allerdings dann auch fragen, was in den Schulen nicht gut läuft. Denn wir haben nach wie vor, und dieses Thema wird jetzt seit vielen, vielen Jahren diskutiert, und wir kommen da nicht wirklich gut voran. Da komme ich auch auf das zurück, was der Werner sagte, im Grunde so ein Lotsen von der Schule in die Ausbildung, das finde ich gut, aber es muss schon vorher viel, viel mehr passieren. Und zwar reicht es nicht aus, dass man eine gute Berufsorientierung mit Unterstützung der Arbeitsagenturen macht, sondern die Schulen müssen besser werden. Die Schulen müssen, das ist jetzt auch nicht pauschal, aber viele Schulen müssen besser werden. Denn was auch nicht sein kann, dass man die Kinder und Jugendlichen so aus den Schulen schickt, wie sie zum Teil kommen. Und dann ein großer Reparaturbetrieb beginnt. Es sind ja auch Sozialversicherungsbeiträge, die dort einfließen. Und dann erstmal versucht wird, alles, was in der Schule versäumt wurde, dann mühsam im Grunde nachzuholen mit Unterstützung der Agenturen und der Unternehmen. Und das ist so ein Zustand, der hat sich aus meiner Sicht nicht wirklich verbessert in den letzten Jahren. Und da sehe ich einen dringenden Handlungsbedarf.
Thema Schule ist sicher noch mal eins für sich. Beim Thema Umlage möchte ich ganz gerne Herrn Gauerker aus Frankfurt oder die Gelegenheit geben, sich zu beteiligen. Ich grüße Sie, Herr Gauerker.
Ja, schönen guten Tag.
Wenn ich das hier richtig sehe, ist das auch Ihr Punkt, Umlage.
Ganz genau. Und zwar vor gut 25 Jahren hat die Regierung Schröder-Fischer versucht, eine Ausbildungsabgabe auf den Weg zu bringen. Das heißt, große Betriebe, die gar nicht oder wenig ausbilden, sollten dafür eine Gebühr zahlen. Und damit sollten kleine Betriebe, vor allen Dingen das Handwerk, unterstützt werden, die wirklich ausbilden. Und diese Umlage ist damals von Merkel-Westerwelle, damals Opposition, verhindert worden. Mit dem Erfolg, dass sie von der Industrie gefeiert wurden, als hätten sie das christliche Abendland gerettet. Die Folge ist heute, wir wissen es alle, Fachkräftemangel.
Weil früher zu wenig ausgebildet wurde.
Naja, weil diese gute Absicht, wie ich meine, verhindert wurde. Die ist damals von Merkel-Westerwelle verhindert worden, die ist blockiert worden. Und Fachkräftemangel war ja damals schon vorhanden. Und heute stehen wir vor den Folgen dieser kurzfristigen Politik.
Ja, vielen Dank für diesen Punkt. Möchte ich gerne mal an Herrn Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft weitergeben. Hätte eine Ausbildungsabgabe vor einigen Jahren, wenn sie dort eingeführt werden, wäre das Fachkräftemangelproblem von heute gelöst?
Ich sehe eine Umlage eher kritisch, weil sie das Kernproblem nicht löst, was wir haben. Wir haben nämlich ein demografisches Problem, dass wir deutlich weniger junge Menschen haben, als Personen aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Ich habe eben die Zahlen nochmal geschildert. Der nachwachsende Jahrgang ist ungefähr halb so groß wie die, die wir eben jetzt ins Rentensystem verabschieden. Das heißt, wir müssen natürlich dann alle Personen, die da sind, möglichst besser qualifizieren, als wir das früher geschafft haben. Wir haben aber auch ein Problem in der Schule. Frau Röder hat da eben zu Recht darauf hingewiesen.
Räder.
Und bitte?
Frau Räder.
Frau Räder, Entschuldigung, Frau Räder hat darauf hingewiesen. Die Umlage löst sozusagen dieses quantitative Problem nicht, sondern sie knüpft da an, ist übrigens auch in Österreich so, dass wir uns stark an den Neigungen von jungen Menschen orientieren, außerbetriebliche Ausbildung finanzieren und dann für Berufe qualifizieren, die am Arbeitsmarkt nicht unbedingt gebraucht werden. Ne? Also wir haben ganz viel außerbetriebliche Ausbildung im Bereich Verkauf, in anderen Berufen, wo es auch günstiger ist, außerbetrieblich zu qualifizieren. Und wir müssen es irgendwie schaffen, die Plätze, die wir ja haben. Wir haben unglaublich viele unbesetzte Ausbildungsstellen in Deutschland, dass wir die besser besetzt kriegen. Und da ist eher ein Problem, wie kriegen wir Angebot und Nachfrage zusammen? Wie können wir auch die Mobilität steigern? Das ist ein Riesenthema. Und weniger, wer finanziert das letztlich am Ende? Weil da wäre es nämlich so, dass die kleinen Betriebe wahrscheinlich die Ausbildung in den großen Unternehmen mitfinanzieren. Nämlich die, die nicht ausbilden und gar keine Azubis mehr finden. Und von denen haben wir ganz, ganz viele.
Herr Gauerke, wollen Sie sich noch mal kurz äußern, kurz erwidern dazu? Hat aufgelegt.
Darf ich kurz was sagen dazu?
Herr Peter Anderl.
Man erkennt praktisch, dass die Umlage das Problem nicht löst daran, dass im Baugewerbe gibt es diese Umlage seit über 30 Jahren. Muss jeder Betrieb an die Sozialkasse in Wiesbaden für die Ausbildung Beträge einzahlen und trotzdem schaffen wir es nicht, die Ausbildungsstellen, die angeboten werden im Bauhauptgewerbe, Gewerken wie Heizung, Sanitär, Elektro zu besetzen, obwohl hier die höchsten Ausbildungsvergütungen gezahlt werden innerhalb der gesamten handwerklichen Lehre. Und ich glaube, dass es einfach auch bei manchen Berufen sicherlich ein Imageproblem ist, dass sich manche noch an den alt dahergebrachten Vorstellungen festhalten, wie der Bau ist schmutzig, der Bau ist hart, das ist nur etwas für starke Männer und so weiter. All das stimmt heute nicht mehr. Wir können sagen, im Bau kann jede Frau, jedes junge Mädchen einen Ausbildungsplatz bekommen. Wir haben Maurerinnen, wir haben Pflasterbau oder Straßenbauerinnen, gerade im Trockenbau, im Elektrohandwerk, im Malerhandwerk oder auch bei Heizung, Sanitär können Frauen hervorragend die Positionen besetzen. Es muss sich nur mit der Zeit einfach bei den Eltern durchsetzen, dass das auch eine Chance ist für später, für die jungen Frauen, wenn man davon ausgeht, Familie haben wollen, vielleicht dann eben nicht mehr in absoluter Vollzeit arbeiten wollen, können sie als Maurerin genauso in Teilzeit arbeiten, weil sie bei Kunden stundenweise meinetwegen Arbeiten ausführen können. Mit den neuen Medien, mit der Digitalisierung kriegen sie ihren Auftrag übers iPad oder über Smartphone. Sie rechnen darüber die Stunden ab, sie machen die Aufmaße, schicken das in das Unternehmen rein. Sie können als Heizung, Sanitär Kundendienste durchführen, wenn sie flexibel ihre Arbeitszeit auch selber einteilen können. Und ich glaube, das sind Potenziale, die junge Frauen man ihnen nahe bringen muss.
Aber Maurerhandwerk ist doch schon hart. Ist doch schon anstrengend.
Es ist lang nicht mehr so hart, wenn Sie sich vorstellen, junge Frauen fahren heute oder auch also Frauen mit 40, 50 können durchaus heute einen LKW fahren. Das ist nicht mehr die Kraftaufwand, den man vor 50 Jahren hatte, wo man keine Servolenkung hatte, wo man viele schwere Teile einfach heben musste. Wir können heute, ich habe noch begonnen in meiner Zeit, da ist der Kran mit händisch gefahren worden, da musste man Stangengetriebe drehen und so weiter. Das ging auf die Gelenke. Die werden heute alle mit einem Joystick gefahren, also mit einer Fernbedienung. Das ist kinderleicht im Endeffekt, also körperlich leicht für jede Frau zu machen. Also da ist das auch weitergegangen. Sie haben heute viel, viel geringere Lasten zu heben als wie früher. Es gibt für alles Hebegeräte. Es gibt Möglichkeiten, den Arbeitsplatz ganz genau zu gestalten. Und man sieht es, wenn das Image stimmt, was zum Beispiel jetzt der Klimaschutz anbelangt. Wir haben sehr viele junge Leute im Zimmererhandwerk zum Beispiel. Da sind auch ein großer Anteil an Frauen tätig. Und im Endeffekt kann ich den jungen Leuten, die heute auf die Straße gehen und sagen, demonstrieren für Fridays for Future, nur sagen, kommt ins Handwerk, dort könnt ihr die Klimawende sofort umsetzen. Ihr könnt vom ersten Tag an daran arbeiten, dass die Energie effizienter eingesetzt wird, dass Häuser eben gedämmt werden, dass Abläufe so gestaltet werden, dass wenig CO2 verbraucht wird, Ausstoß erfolgt und dergleichen. Und wenn Sie fertig sind und Ihren eigenen und die Weiterbildung zum Meister oder Meisterin gemacht haben, dann können Sie einen eigenen Betrieb gründen und können all das ganz genau umsetzen, was Sie heute von den Betrieben alles einfordern. Mhm. Also da kann ich denen nur sagen, kommt ins Handwerk.
400.000 Zuwanderer pro Jahr braucht die deutsche Wirtschaft, sagt der scheidende Chef der Bundesarbeitsagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Herr Werner, ist das eine realistische Zahl oder zu hoch gegriffen? 400.000 Leute pro Jahr.
Nein, die ist durchaus realistisch, wenn wir uns anschauen, wer sozusagen in Rente gehen wird in den nächsten Jahren und was an jungen Menschen in Deutschland aus dem Schulsystem dann eben nachkommt in Ausbildung und Studium. Ob die jetzt ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger pro Jahr liegen muss, sei dahingestellt, aber das ist ungefähr eine Größenordnung, an der wir uns schon ganz gut orientieren können.
Ein Hörer, der uns zugeschaltet ist, Herr Schneider aus Köln, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Ihr Thema ist auch die Zuwanderung, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja, genau. Sehe. Das ist richtig. Ich bin bei aller Euphorie, bei den Forderungen, die nach Zuwanderung gestellt werden, immer ein bisschen skeptisch, weil man muss schon im Auge behalten, wer wandert dazu und welche Qualifikation hat derjenige und ist die Qualifikation, die für das den Beruf, den er vermeintlich im Land hatte, wo er herkam, auch deckungsgleich mit den Anforderungen, die wir in Deutschland haben. Und Deutschland, wir sind natürlich über die Handwerkskammern, über die Ärzte- oder Apothekerkammern sehr klar definiert, was man können muss, wenn man in dem und dem Beruf arbeiten möchte. Wenn man sich meinetwegen Zimmermann oder Apotheker nennt, ich bin selbst Apotheker, deswegen komme ich darauf zurück. Und nicht einfach so ohne weiteres, ohne großartige Grundprüfung jemanden übernehmen, der aus so einem Land kommt. Ich könnte zum Beispiel als Apotheker auch nicht einfach in die USA auswandern und sagen, hier, ich mache das mal. Dann werden die sagen, ja Moment, was hast du, was hat deine Studienordnung vorgegeben, ist das überhaupt kongruent mit unseren Anforderungen, die wir haben. Sogar innerhalb der USA kann man zwischen den Staaten nicht so ohne weiteres wechseln, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit greifen. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir hatten mal einen gehabt, der kam aus Syrien, hatte dort quasi seine Approbation als Apotheker. Man muss sagen, er war an der Privatuni in Syrien gewesen und da muss man einfach sagen, das sind wahrscheinlich, werden dann die Abschlusszertifikate so vergeben, wie gerade der Kontostand des jeweiligen Inhabers ist.
Also, Herr Schneider, wenn ich kurz unterbrechen darf, Sie haben Ihre Geschichte vor 3 Wochen in der Sendung tatsächlich schon erzählt, die ist so prägnant, dass ich sie in Erinnerung habe.
Ja, das ist richtig halt. Ja. Ich dachte, das passt einfach nochmal wieder. Oder man muss auch einfach gucken, dass Sie sich daran erinnern. Also scheinbar wird das doch ein bisschen archiviert. Ich bin sehr erstaunt.
Nö, nicht archiviert. Ich habe die Sendung selber moderiert. Insofern weiß ich das.
Okay, dann können Sie sich noch gut erinnern. Aber mein Appell bleibt, man muss einfach prüfen und sehen, ob wirklich die Anforderungen oder die Anforderungen deckungsgleich mit den Angaben oder beziehungsweise inwieweit da Deckungsgleichheit oder Äquivalenz vorherrscht, weil es geht auch zum Beispiel innereuropäisch. Also ich kenne das selbst von Leuten, die in der Bezirksregierung arbeiten. Dann kommen dann welche aus Österreich an, haben da an der österreichischen auch an der, also die Österreicher sind auch mit Privatunis da sehr gesegnet, kommen dann an, ja, ich habe einen Bachelor auf so und so oder sowas. Und dann meint der so, ja, ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt die Forderungen dafür anerkennt. Ich kann es leider nicht anerkennen.
Gut.
Und da muss man einfach in der Politik, ich glaube, ein riesiger Arbeitskreis muss dann dafür geschaffen werden, der einfach die Abschlüsse und die in den Raster einfügen kann. Passt das denn überhaupt zu unseren Anforderungen?
Gut. Halt, Punkt oder, ist angekommen, auch nochmal.
Ja.
Ich möchte dazu noch eine Mail zitieren von Gerhard Schomburg. Die geht in genau die andere Richtung. Die besagt, Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird so rigide ausgelegt, dass so viele Einwanderungswillige keine Chance haben, dem Bürokratenwahn zu entkommen, sich diesem Land resigniert abwenden. Hakan Demir, was stimmt denn nun? Sind die Anforderungen zu rigide oder zu wenig rigide, wie Herr Schneider sagt?
Also wir haben schon ein liberales Einwanderungsgesetz, das muss man sagen. Das heißt aber nicht, dass eine Person einfach kommen kann, ohne Bedingungen erfüllt zu haben. Also wir haben Gesetze, wir haben Bedingungen, die wir erfüllt haben möchten. Beispielsweise, dass es ein Arbeitsplatzangebot gibt und wir haben auch ein Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz. Das heißt, dass wir auch gucken, wenn jemand eine Ausbildung hat oder einen Hochschulabschluss, dann schauen wir, ist es gleichwertig mit entsprechenden Abschlüssen hier in Deutschland. Also da wird schon viel gemacht. Gleichzeitig merken wir aber natürlich, dass die Bedingungen oder die Hürden manchmal so hoch sind und die Visaverfahren so lange dauern, dass dann die Person nicht mehr kommt oder einfach nicht mehr will oder vielleicht in die USA oder nach Kanada geht. Aber den Fall, den jetzt gerade der Hörer jetzt zum zweiten Mal gebracht hat. In Einzelfällen kann es das geben, aber das, was wir in der Mehrheit mitbekommen, ist tatsächlich, alle Sachen werden geprüft und die Gleichwertigkeit wird geprüft und dann können auch die Menschen hier nach Deutschland kommen und sogar auch zur Arbeitsplatzsuche kommen. Aber dann bräuchten sie natürlich auch die bestimmten Hürden. Beispielsweise müssen sie den Lebensunterhalt sichern. Also da gibt es viele, viele Hürden. Die sind auch hier und da berechtigt. Aber trotzdem muss man natürlich gucken, wo man die Hürden ein bisschen niedriger bauen kann, damit tatsächlich auch Leute hier hinkommen. Ein kleines Beispiel. Wir haben das Einwanderungsgesetz so geöffnet, dass Menschen nach Deutschland kommen können, um 6 Monate auf Arbeitsplatzsuche zu gehen. Das Problem ist da zum Beispiel, dass die Person, die dann nach Deutschland kommt, in dieser Zeit gar nicht nebenbei, in Anführungsstrichen, nicht mal 10 Stunden teilweise arbeiten darf. Das heißt, die Person, die nach Deutschland kommt, muss quasi schon mit 5.000 bis 10.000 Euro kommen, um auf Arbeitsplatzsuche zu gehen. Deshalb nimmt das auch keiner in Anspruch, mehr oder weniger. Das sind, glaube ich, 200 Personen gewesen, wenn überhaupt, vor Corona. Da merken wir halt, dass diese Aufenthaltstitel nicht so richtig funktionieren.
Jetzt soll ja das Fachkräftezuwanderungs- oder Einwanderungsgesetz weiterentwickelt werden, steht auch im Koalitionsvertrag. Was schwebt Ihnen da genau vor?
Also wie gesagt, wir haben ein liberales Einwanderungsgesetz. Jetzt müssen wir gucken, wo wir es reformieren können. Das heißt zum Beispiel, wir haben diese Westbalkan-Regelung, ein Beispiel, dass Personen nach Deutschland kommen können, wenn sie ein Arbeitsplatzangebot haben, die im klassischen Sinne keine Fachkraft sind. Wir könnten jetzt natürlich überlegen, ob wir Menschen, also da gebe ich immer das Beispiel meinen Großvater an, der in dieses Land gekommen ist und zum Beispiel keine Fachkraft im klassischen Sinne war, aber er hat trotzdem hier gearbeitet, hat seinen Beitrag geleistet. Aber er hätte jetzt unter den bestimmten Gesetzen, die wir jetzt gerade haben, überhaupt keine Chance, hier in dieses Land zu kommen, um zu arbeiten, obwohl wahrscheinlich er auch gebraucht werden würde. Und da müssten wir gucken, ob wir durch ein Punktesystem das erweitern, dass wir einigen Menschen die Möglichkeit geben, hier in Deutschland, nach Deutschland zu kommen, die beispielsweise keine klassische Fachkraft sind, aber die in Anführungsstrichen hier gebraucht werden. Also in die Richtung denke ich seit Wochen schon ein bisschen lauter.
Frau Räder, was halten Sie davon?
Ich denke, wir müssen 2 Sachen auseinanderhalten. Mit dem Migrationspaket 2019 wurden neue Zugangsmöglichkeiten auch für Nicht-Akademikerinnen und Akademiker in den deutschen Arbeitsmarkt geöffnet. Herr Demir hat es gerade beschrieben, man kann sich hier auch einfinden zur Arbeitsplatz- und Ausbildungssuche. Gleichwohl, und das stellt der Koalitionsvertrag ja auch fest, geht das Ganze bei weitem nicht weit genug. Da gibt es einen erheblichen Nachbesserungsbedarf und ich möchte Ihnen, Herr Demir, an einer Stelle wirklich widersprechen. Wir haben kein liberales Einwanderungsgesetz, wir haben ein sehr restriktives Aufenthaltsgesetz und da sind eben sehr hohe Hürden zu nehmen, bevor man hier auch einen sicheren Aufenthalt bekommt und zum Beispiel auch eine Niederlassungserlaubnis, die einen dann tatsächlich auch davor schützt, dass man das Land irgendwann wieder verlassen muss. Nur dann ist das eben gesichert. Was das Migrationspaket auch gar nicht mitgedacht ist, dass da ja auch Familien mitkommen, dass die auch Perspektiven haben müssen. Also da gibt es einige wirklich große Baustellen noch. Und das Zweite ist, dass zeitgleich auch im Migrationspaket die Beschäftigungsduldung geschaffen wurde. Die Ausbildungsduldung gab es schon kurze Zeit. Und wir stellen jetzt fest, dass diese beiden Möglichkeiten, also eine Duldung heißt immer, die Abschiebung ist ausgesetzt. Und das sind Menschen, die sich hier Arbeit gesucht haben, arbeiten, relativ lange arbeiten, eine Ausbildung angefangen haben und trotzdem haben sie einen unsicheren Aufenthalt und müssen erhebliche Anstrengungen vornehmen, dass das mal zu einem gesicherten Aufenthalt wird. Und das kann eigentlich auch nicht sein. Deshalb sprechen wir uns aus für einen Spurwechsel auch aus einem Asylverfahren, dass ich nicht das ganze Asylverfahren erst durchmachen muss, wenn ich feststelle, hätte eigentlich gute Chancen als Fachkraft einzuwandern, sondern kann dann gleich den Spurwechsel machen in die Fachkräfteeinwanderung. und dort nicht durch eine Duldung, sondern dass man eben sagt, wer hier wirklich unter Beweis stellt, er kann hier arbeiten, er ist festen Willens, er hat sich die Deutschkenntnisse verschafft, er ist festen Willens, hier auch eine Ausbildung zu absolvieren, den soll man dann nicht noch jahrelang im Ungewissen halten und schon gar nicht vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels. Das, was der Zuhörer meinte, das ist die Frage der beruflichen Anerkennung. Und richtig, die ist stark formalisiert. Das ist einmal gut so, weil es halt die Qualität auch schützt. Da gehe ich auch voll mit, auch mit diesem Beispiel Apotheken. Das ist ja wirklich sehr prägnant. Aber die Kehrseite ist eben, wenn jemand kommt und möchte, dass seine Abschlüsse anerkannt werden und es fehlen eben auch vielleicht noch Zertifikate, dass man da den Weg auch ebnet. Ich glaube, da ist die Politik auf dem Weg, aber das geht noch nicht schnell genug, wie man am Beispiel Ukraine jetzt auch wieder sieht. Es gibt da einfach noch zu viele Hürden. Die Verfahren dauern viel zu lang. Seit 2012 gibt es das Anerkennungsgesetz und auch da Nachbesserungsbedarf, weil es gibt, man braucht keine Kommission, sondern es gibt verschiedene Stellen, die Berufsabschlüsse anerkennen. Und es gibt auch Beratungsmöglichkeiten, um dann festzustellen, was fehlt mir noch, damit ich eben mit diesem Beruf auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt arbeiten kann. Aber das ist alles noch eine ziemlich unübersichtliche Landschaft und vor allem, es ist auch mit Kosten verbunden. Also erstmal das Verfahren kostet, dann, wenn ich Lehrgänge besuchen will, das kostet. Und auch Menschen, die zuwandern wollen, weil es zum Beispiel hier als Pflegerinnen und Pfleger arbeiten wollen, sind zum Teil unfairen Vermittlungsbedingungen ausgesetzt, was dann auch wieder abschreckt. Also es ist ein weites, weites Feld. Auch da lese ich den Koalitionsvertrag so, dass die Parteien das angehen wollen. Aber da muss eben wirklich noch eine ganze Menge passieren, damit es hier auch zu einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration kommt. Mhm. Ich möchte noch sagen, Zuwanderung ist auch nur ein Aspekt, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Über Zahlen kann man da mit Sicherheit streiten, aber auch mit Zuwanderung kann ganz sicher dem Fachkräftemangel effektiv entgegengesteuert werden. Mhm.
Herr Demir, Sie wurden direkt angesprochen zum Thema Aufenthaltsrecht und Spurwechsel.
Also ja, also es stimmt, also das, was ich meinte, ist die Einwanderung, wenn man als Fachkraft gilt, einen Hochschulabschluss hat oder eine berufliche Ausbildung, da würde ich sagen, da das ist liberal. Das, worauf jetzt nochmal eingegangen ist, das ist natürlich eine andere Sache. Wenn Geflüchtete jetzt gerade in Deutschland sind und es sind ja beispielsweise über 240.000, die geduldet sind, wenn diese Personen über die Beschäftigungsduldung oder über die Ausbildungsduldung einen längeren Aufenthalt haben wollen. Da ist unser Recht tatsächlich sehr restriktiv. Würde ich auch auch Recht geben. Also das sind so aber die zwei verschiedenen Ebenen. Spurwechsel haben wir so als Wort im Koalitionsvertrag nicht verankert, aber es ist eigentlich allen klar, dass wir das möchten. Wir gehen ja auch auf die entsprechenden Paragraphen im Koalitionsvertrag ein. Also das ist beispielsweise Paragraph 25a, b für Menschen, die in Anführungsstrichen gut integriert sind hier in Deutschland und schon länger hier leben und wo eigentlich auch schon klar ist, dass diese Personen nicht zurückgeführt werden können, aus verschiedenen Gründen. Und für diese Menschen müssen wir es auch schaffen, dass sie auch hier in der Gesellschaft ankommen können. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir die Arbeitsverbote aufheben wollen als Koalition. Und ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Und dann muss man sich im Genaueren angucken, was hat diese Beschäftigungsduldung gebracht, was hat die Ausbildungsduldung gebracht. Da sind ja 8.000 Personen untergekommen. Bei der Beschäftigungsduldung ist es ein bisschen weniger. Und eigentlich, welcher Paragraph ist eigentlich sinnvoll, um den Personen tatsächlich eine Rechtssicherheit zu geben, einen Aufenthalt zu geben. Und da gucke ich eigentlich eher in Richtung Paragraph 25. Das ist der Absatz 5 dort, wo auch klar ausgedrückt ist, wenn Personen 18 Monate hier geduldet sind und nicht zurückgeführt werden können auf absehbare Zeit, dass diesen Personen ein Aufenthalt gegeben werden sollte. Das steht jetzt zwar nicht explizit im Koalitionsvertrag, aber das ist eigentlich der Pfad, den viele Menschen in Deutschland auch gerade nutzen, um einen Aufenthalt auf längere Sicht hier zu bekommen.
Nun sind ja schon mindestens 350.000 Ukrainerinnen, auch Ukrainer hier nach Deutschland gekommen. Herr Werner, inwieweit können diese Frauen, es sind ja vor allem Frauen, den Bedarf lindern in Deutschland? Bleiben die hier? Was ist da Ihre Prognose? Ganz kurz zum Schluss unserer Sendung.
Ja, wie lange dieser furchtbare Angriffskrieg Russlands dauert, wissen wir noch nicht. Und wie lange die Personen dann bei uns bleiben werden. Wir wissen im Moment, die Hälfte von denen, die kommen, sind Kinder und ansonsten eben, wie Sie sagen, Frauen. Und wir wissen aus der bislang ersten Befragung, die vorliegt, dass ungefähr die Hälfte von denen arbeiten möchten. Und da haben wir natürlich Potenziale. Also sowohl im Bereich der akademischen Abschlüsse, aber wir haben in der Ukraine ein relativ gut ausgebautes Berufsbildungssystem, das in drei Stufen abläuft. Und so auf der dritten Stufe sind dann Personen, die Abschlüsse haben, als qualifizierter Arbeiter oder eben als Junior-Fachkraft und die könnten wir sehr gut für unseren Arbeitsmarkt gebrauchen, weil da durchaus Berufe dabei sind, wo wir Fachkräftemangel haben. Und um einen Schneider nochmal aufzugreifen, also diesen riesigen Arbeitskreis, die sich ausländische Abschlüsse angucken, den gibt es ja. Und deswegen braucht man auch ein bisschen Zeit. Also ich kann Frau Rehner, gut verstehen, dass das teilweise zu lange dauert. Aber man muss sicherstellen, dass da keine falschen Zeugnisse vorgelegt werden. Man muss sicher sein, dass die Personen auch das können, wenn sie uns nachher als Arzt oder Apotheker behandeln wollen oder auch in gefahrengeneigten Handwerken im Elektrobereich. Da haben wir hohe Qualitätsansprüche und eben auch Sicherheitsstandards. Und deswegen ist es gut, dass wir uns das anschauen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir möglichst schnell auch Angebote machen, vielleicht auch für Anpassungsqualifizierungen oder Qualifikationsanalysen, weil das ist genau das Instrument für die, die jetzt keine Zeugnisse mitgebracht haben auf der Flucht. Und das ist ja auch nachvollziehbar.
Da gab es natürlich andere Probleme, als die Zeugnisse mitzunehmen. Und damit sind wir am Ende unserer Diskussion angekommen. Wie kann Deutschland sein Fachkräfteproblem lösen? Das war heute unser Thema bei Campus und Karriere. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Dirk Werner, Leiter Kompetenzfeld Fachkräfte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Evelyn Räder, Leiterin Arbeitsmarktpolitik Deutscher Gewerkschaftsbund. Hakan Demir von der SPD-Bundestagsfraktion. Und Franz Xaver-Peter Anderl, Präsident des Deutschen Bayerischen Handwerkstages. Mein Name ist Manfred Götzke. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schöne Ostertage wünsche ich Ihnen.